Möglicherweise habt ihr ja den Bibeltext, den ich gestern schon vorgelesen habe, noch etwas im Ohr. Trotzdem möchte ich zur Vertiefung und zur Wiederholung den Text noch einmal lesen, ehe ich dann dazu komme, einige Gedanken dazu weiterzusagen, dass wir noch etwas genauer hineinschauen, was uns dieser Text vielleicht etwas unter der Oberfläche mitzugeben hat. Es handelt sich um die ersten Verse aus dem dritten Kapitel des Lukas-Evangeliums, genauer gesagt die Verse 1 bis 19. Ich lese nochmal vor. Im 15. Jahr der Herrschaft des Kaisers Tiberius, als Pontius Pilatus Statthalter in Judäa war und Herodes Landesfürst von Galiläa und sein Bruder Philippus Landesfürst von Iturea und der Landschaft Trachonitis und Lysiander, Landesfürst von Abilene. Als Hannas und Kaiphas Hohepriester waren, da geschah das Wort Gottes zu Johannes, dem Sohn des Zacharias in der Wüste. Und er kam in die ganze Gegend um den Jordan und predigte die Taufe der Buße zur Vergebung der Sünde. Wie geschrieben steht im Buch der Reden des Propheten Jesaja, es ist eine Stimme des Predigers in der Wüste, bereitet den Weg des Herrn und macht seine Steige eben. Alle Täler sollen erhöht werden und alle Berge und Hügel sollen erniedrigt werden. Und was krumm ist, soll gerade werden und was uneben ist, soll ebener Weg werden. Und alle Menschen werden den Heiland Gottes sehen. Da sprach Johannes zu der Menge, die hinausging, um sich von ihm taufen zu lassen: Ihr Schlangenbrut, wer hat denn euch gewiss gemacht, dass ihr dem zukünftigen Zorn entrinnen werdet? Seht zu, bringt rechtschaffende Früchte der Buße und nehmt euch nicht vor zu sagen, wir haben Abraham zum Vater. Denn ich sage euch, Gott kann dem Abraham aus diesen Steinen Kinder erwecken. Es ist schon die Axt den Bäumen an die Wurzel gelegt. Jeder Baum, der nicht gute Frucht bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen werden. Und die Menge fragte ihn und sprach: Was sollen wir denn tun? Er antwortete und sprach zu ihnen: Wer zwei Hemden hat, gebe dem, der keines hat. Und wer zu essen hat, tue ebenso. Es kamen auch die Zöllner, um sich taufen zu lassen, und sprachen zu ihm: Meister, was sollen wir denn tun? Er sprach zu ihnen: Fordert nicht mehr, als euch vorgeschrieben ist. Da fragten ihn auch die Soldaten und sprachen: Was sollen denn wir tun? Und er sprach zu ihnen: Tut niemanden Gewalt oder Unrecht und lasst euch genügen an eurem Sold. Als aber das Volk voll Erwartung war und alle dachten in ihren Herzen von Johannes, ob er vielleicht der Christus wäre, antwortete Johannes und sprach zu allen: Ich taufe euch mit Wasser. Es kommt aber einer, der ist stärker als ich, und ich bin nicht wert, dass ich ihm die Riemen seiner Schuhe löse. Der wird euch mit Heiligem Geist und mit Feuer taufen. In seiner Hand ist die Wurfelschaufel, und er wird seine Tenne fegen und wird den Weizen in seine Scheune sammeln, den Spreu aber wird er mit unauslöschlichem Feuer verbrennen. Und mit vielen anderen mehr ermahnte er das Volk und verkündigte ihm das Heil. Der Landesfürst Herodes aber, der von Johannes zurechtgewiesen wurde wegen der Herodias, der Frau seines Bruders, und wegen alles Bösen, was er getan hatte, fügte zu dem All noch dies hinzu: Er warf Johannes ins Gefängnis. Soweit dazu. Wir sind jetzt das letzte Mal noch in der Zeit der Vorbereitung des Auftretens Jesu, in dem, was ich so etwas locker das Alte Testament im Lukas-Evangelium genannt habe. Also bevor es jetzt eigentlich richtig anfängt mit dem Auftreten Jesu. Ab dem Kapitel 4, nämlich den folgenden Versen, die sich jetzt anschließen, ab Vers 21, da sehen wir, da wird der Übergang geschaffen von Johannes zu Jesus. Also Johannes, noch ein Vertreter des Alten Testaments, noch jemand, der das Auftreten Jesu vorbereitet. Und dann in dem Kapitel 4 der Übergang, jetzt kommt Jesus und macht es weiter. Die beiden sind ja ungefähr gleich alt. Wir lesen das in der Geburtsgeschichte, als die Elisabeth schwanger war, war auch Maria schwanger. Also die müssen ungefähr das gleiche Alter gehabt haben. Manchmal stellt man sich vielleicht den Johannes uns viel älter vor, weil er früher auftritt und Ja, so eine würdige Gestalt jetzt erst einmal da mit Bart und in der Wüste und Asket und so, aber die müssen ungefähr gleich alt gewesen sein. Aber Johannes fängt früher an zu predigen, bereitet sozusagen Jesus den Weg. Das geht dann bis Kapitel 9, da wird erst einmal berichtet, wo Jesus überall umher gegangen ist, gepredigt hat, in erster Linie in Galiläa. Ab Kapitel 9, erinnere ich nochmal daran, Kapitel 9 bis Kapitel 19 ist dann dieser sogenannte lukanische Reisebericht. Das ist die große Reise von Galiläa nach Jerusalem und dann ab Kapitel 19 bis Kapitel 24 ist dann das Leiden, das Auftreten Jesu in und um Jerusalem, das Leiden Jesu, der Tod Jesu, die Auferstehung Jesu, die Erscheinung Jesu und dann die Himmelfahrt. Das ist ja dort alles mit enthalten. Der Johannes der Täufer, der hier predigt, wenn wir seine Predigt etwas genauer anschauen, merken wir, dass dort die zentralen Punkte der späteren Predigt Jesu schon zumindest vorgedeutet, angedeutet, vorhergesagt, verheißen werden. So eben das Schicksal Israels, Gericht, das finden wir hier darin, wie auch das Kommen des Messias und damit das Heil für die Heiden, beziehungsweise eigentlich ja für alle Menschen. Der Täufer tritt hier auf und wir können den Text, den wir gerade gelesen haben, so einteilen, so würde ich das einmal machen, von Vers 1 bis Vers 6 geht es darum, dass Johannes der Täufer umschrieben wird. Was ist eigentlich seine Aufgabe? Wofür ist er da? Wir könnten auch sagen, so eine Art Amtseinsetzung für Johannes den Täufer. Was macht er eigentlich? In der Vergangenheit sprach man dann von einer Bestallung. Nicht? Also jemand, der jetzt nicht in den Stall hineingekommen ist, aber der seine besondere Aufgabe bekommen hat, der eingesetzt worden ist in Amt und Würden, dem man gesagt hat, was er zu tun hat. Und so finden wir das hier in ähnlicher Weise auch. Und dann könnten wir sagen, Verse 7 bis Verse 18 ist dann ein Inhalt der Taufpredigt. Denn es geht ja um die Taufe. Also da kommen die Leute, wollen sich taufen lassen und Johannes der Täufer gibt ihnen noch einige Dinge mit. Ich weiß nicht, ob wir uns das zum Vorbild nehmen sollten. Also wenn ihr demnächst in der Gemeinde eine Taufe habt, dann auch zuerst ihr Schlangenbrot und was ihr jetzt macht. Ne? Also erstmal werden die Täuflinge beschimpft und fertig gemacht und nachher werden sie dann noch untergetaucht. Ne? Aber Johannes der Täufer macht das hier so. Also da ist die Predigt, die er voranstellt, ehe dann die Taufe vollzogen wird. Und dann haben wir in Vers 19 und Vers 20 eben den Abschluss der Wirksamkeit von Johannes dem Täufer. Er wird festgenommen, festgesetzt von Herodes. Nun, aber der Text, beginnen wir mit Vers 1, beginnt also damit, dass uns erst einmal etwas von dem damaligen römischen Kaiser gesagt wird. Das beginnt ja ganz ähnlich wie bei Lukas 2, wo dann eben aber noch Augustus der Kaiser ist. Hier ist zwischenzeitlich ein anderer Kaiser, nämlich Tiberius. Und wir können uns erst einmal die Frage stellen, wieso diese ganze Auflistung der verschiedenen Herrscher der damaligen Zeit? Die kennen wir heute alle gar nicht mehr. Und wir müssen auch davon ausgehen, dass schon zur Zeit, als Lukas das aufgeschrieben hat, die Situation in Israel ganz anders war. Wir wissen das aus der profanen Geschichte, dass diese Herrscher, die hier genannt werden, sind zu dem Zeitpunkt, als Lukas das aufschreibt, nämlich während oder wahrscheinlich ja nach den Missionsreisen, die Paulus absolviert hat. Wir wissen ja, er ist mit Paulus gereist, er hat von ihm gehört, er hat dann nachgeforscht, er hat auch schon im Matthäus-Evangelium gelesen, was da drin steht, das wurde vorher abgefasst. Und jetzt schreibt er selbst auf, zu diesem Zeitpunkt waren diese Herrscher, die wir hier aufgeführt waren, schon alle tot. Also das heißt, das war nicht Zeitgeschichte, sondern er musste jetzt regelrecht nachforschen, auch schon zu seiner Zeit. Nachforschen, wie war das denn so vor 30 Jahren gewesen, als Jesus aufgetreten ist, als Johannes der Täufer gepredigt hat. Und da merken wir, das ist für ihn wichtig. Das ist für ihn nicht nur eine Nebensache. Warum ist es wichtig? Nun, zum einen ist es wichtig, weil der Person, dem er schreiben will, nämlich dem Theophilus, dem will er ganz genau nachprüfbare Fakten über das Leben Jesu geben. Und nachprüfbare Fakten sind dann historische, die man in der Zeitung nachlesen kann. Da kann man irgendwo ins Archiv in Rom gehen, wer weiß, wo vielleicht wohnte der Theophilus da in Rom oder in Antiochien oder sonst irgendwo, konnte er ins Archiv gehen, die Bibliothek öffentliche, konnte nachschauen, wie war das mit der Politik da vor 30 Jahren und dann merkt er, oh, das stimmt ja alles, was der da gesagt hat. Und dann ist die Glaubwürdigkeit von dem Lukas auch in den anderen Punkten, die er religiös über Jesus und Johannes sagt, größer. Also da merken wir, das ist einer, der macht sich genau Gedanken, wie kann ich den Menschen denn überzeugen, dass er wirklich Jesus nachfolgt. Und da nimmt er auch diese Daten mit dazu. Das kann uns auch eine Hilfe sein, wenn wir in apologetischen Glaubensgesprächen sind, von Leuten, die dem Glauben fernstehen und jetzt nicht nur, weil sie zu faul sind, daran zu glauben, sondern die wirklich Bedenken haben, die denken, das stimmt ja alles gar nicht, weil ihnen das ihr Religionslehrer in der Schule so gesagt hat. Und dann können wir uns das hier zum Vorbild nehmen, so wie der Lukas das tut, dann zeigen wir diesen Menschen, es spricht sehr viel dafür. Auch außerhalb dessen, was Jesus selbst gesagt hat, spricht vieles für die Glaubwürdigkeit Jesu. So wie die historische Nachprüfbarkeit, die hier von Lukas aufgeführt wird. Ich glaube aber, dass es nicht nur der Grund ist, dass er die Glaubwürdigkeit Jesu erhöhen will oder von Johannes dem Täufer hier erhöhen will, sondern ich glaube, es hängt auch damit zusammen, dass er uns deutlich machen will, es gibt in der Bibel keine zwei getrennten Welten. Da bist du in deiner frommen Innerlichkeit, in deinem persönlichen Glauben und da bist du in deinem Geschäftsleben, in deinem Alltag. Oder in deinem Leben in der Wissenschaft. Oder in dem Leben der wahren Fakten. Das ist ja seit der Aufklärung in Deutschland weit verbreitet. Die Welt ist zwiegespalten. Einerseits die Welt des Wissens, der Wissenschaft. Da können wir genau nachprüfen, sind hundertprozentig überzeugt, dass es stimmt. Und auf der anderen Seite der Bereich des Glaubens. Naja, da müssen wir tolerant und vielfältig sein. Da kann jeder seinen eigenen Glauben haben. Weil letztendlich der Glaube ja sowieso schwammig, oberflächlich, unfassbar, beliebig ist. Das ist ja nicht so genau. Das wird uns heutzutage eingeredet. Und hier macht Lukas etwas ganz anderes. Er steuert vollkommen dagegen. Er sagt, die beiden gehören zusammen. Da, wo die säkulare Welt, wo die politische Welt, wo das passiert ist, genau in diese Welt hinein hat Gott gesprochen. Gott hat keine Parallelwelt. Er hat nicht zwei Welten, in denen wir leben. Das ist eine Welt. Das gehört zusammen. Das will er uns zeigen. Und das ist auch für uns wichtig. Da, wo wir heute leben, wir müssen nicht mit unserem Zeugnis über den christlichen Glauben zurückhalten, weil wir Angst haben, dass die Leute doch so wissenschaftlich und so intellektuell und so gut informiert sind und wir doch nur, naja, so einen unwahrscheinlichen Glauben haben, wo wir uns selbst nicht ganz sicher sind, ob das nun so stimmt oder nicht. Und nein, das brauchen wir nicht. Diese Welt gehört zusammen, das ist überprüfbar. Wie das eine überprüfbar ist, dass hier der Tiberius Kaiser war, genauso ist überprüfbar, dass der Johannes aufgetreten ist, was er gepredigt und gesagt hat und natürlich auch bei dem Leben Jesu. Daraus sollten wir Mut schöpfen, sollten nicht auf diesen Irrweg gehen, den viele Menschen um uns herum weisen, naja, in religiösen Sachen, das ist halt nicht so genau. Und es gibt dann auch manche Christen, die sagen, ja, was kann man den Muslimen sagen, nicht? Ja, ich meine, der glaubt doch auch an Gott. Und na, so genau weiß man das ja nicht. Und über Jesus steht im Koran ja auch etwas. Also lass den ruhig als Muslim sein und lass den als Orthodoxen sein und den als Katholiken sein und den als Buddhisten sein und den als Juden sein. Jeder hat halt seinen eigenen Weg und irgendwo kommen wir schon zugleich an. Nicht? Es gibt leider auch Christen, auch selbst in freien Gemeinden oder in der evangelischen Kirche, die solche Dinge vertreten, solche Ideen vertreten. Und hier sagt Lukas, nein, das geht nicht. Es gibt eine Wahrheit und genauso wie es nur einen Kaiser gab, nämlich den Tiberius zu diesem Zeitpunkt, genauso ist das auch mit Jesus. Nur das ist wahr und historisch überprüfbar, wie das da steht. Also das ist das, was im Hintergrund steht. Es gibt keine getrennten Welten, keine säkulare, weltliche Welt und eine geistliche, die wir nur am Sonntagmorgen oder in der Freizeit in Brake oder in der Bibelstunde oder im Hauskreis erleben, sondern das gehört zusammen. Darüber hinaus staunen wir über die exakten Angaben, die er macht. Denn es hätte ja eigentlich genügt, dass er gesagt, naja, das war jetzt zur Regierungszeit von Tiberius. Oder das war zu der Zeit, als der Pontius Pilatus in Jerusalem hier residierte. Nein, das tut er nicht. Wenn wir das Ganze hier durchlesen, dann merken wir, er erwähnt sechsmal, also sechs verschiedene Personen, erwähnt er, um den Zeitpunkt ganz genau festlegen zu können. Und dabei macht er das auch, vielleicht ist uns das bisher nicht so aufgefallen, in einer absteigenden Reihenfolge. Er geht nach der Wichtigkeit vor, wie sie für einen normalen römischen Staatsbürger geherrscht hat. Nämlich zuerst ist der Kaiser, das ist der Imperator, das ist der Herrscher, der an der Spitze steht. Also das ist das Wichtigste. Nicht? Und dann kommen eben die Landesfürsten, das waren so eine Art, naja, so Grafen, also untergeordnete Fürsten. Und dann kommt der römische Statthalter, der war noch den untergeordnet. Und dann kommt er zu den religiösen Führer in Israel. Die hatten ja politisch nicht so viel zu sagen, aber die waren ja auch wichtig in Israel. Also eine absteigende Reihenfolge von der höchsten Herrschaft bis zu dem, der auch noch etwas zu sagen gehabt hat in Israel. Also auch hier sind das keine zufälligen Aneinanderreihungen, sondern das ist ganz genau überlegt, wie er, in welcher Reihenfolge er hier vorgeht. Fangen wir mit dieser sechsfachen Datierung an. Zuerst einmal haben wir Tiberius. Tiberius ist Kaiser in Rom, er ist Nachfolger des Augustus. Wahrscheinlich war er schon im Jahr 11 oder 12 Mitregent von Augustus gewesen. Als der schließlich im Jahr 14 nach Christus stirbt, dann wird er Regent. Also im Jahr 14 nach Christus, da wird Tiberius Regent. Wir wissen also, hier in dieser Zeit, da wird ja gesagt, als der Herrschaft, in der Herrschaft Tiberius im 15. Jahr, jetzt müssen wir 14 plus 15 rechnen und dann sind wir bei 29. Wir wissen also ziemlich sicher, Jesus ist etwa im Jahr 29, der Johannes der Täufer ist im Jahr 29 aufgetreten. Wobei wir nicht ganz sicher sind, denn es kommt ja immer darauf an, wie man zählt. Stellt euch mal vor, der Augustus stirbt nun im August, 30. August, Augustus stirbt. Und jetzt fängt er an zu regieren und jetzt kommt es auch an, wie zähle ich? Zähle ich, das erste Regierungsjahr geht bis zum August 2004 oder zähle ich, das erste Regierungsjahr geht bis zum 31. Dezember und dann das erste Jahr der Regierung vorbei? Es gab beide Zählungsweisen und da er nicht genau dazu schreibt, welche er gewählt hat, könnte es möglicherweise auch schon im Jahr 28 gewesen sein. Also entweder 28, wahrscheinlich dann im weiteren Verlauf des Jahres 28 oder Jahr 29. Aber wir merken ziemlich genaue Angabe und das war damals auch für die Leute nachprüfbar. Nun, dann kommen wir als nächstes zu diesen Herrschern in Israel. Und da gibt es verschiedene Übersetzungen. Ich habe gerade vorgelesen, nach der neueren Luther-Übersetzung, da steht ein Landesfürst. Je nachdem, wenn ihr andere Übersetzungen habt, dann steht da vier Fürst. Haben das welche von euch? Vier Fürst, nicht? Und das ist eigentlich auch dem Griechischen näher. Hier eben, weil die Leute denken, vier Fürst kann ja keiner was mit anfangen. Deshalb wurde im neuen Text, der neuen Luther-Text, das eben rausgestrichen, da steht Landesfürst. Aber da könnt ihr froh sein, eure Bibelübersetzung ist genauer. Vier Fürst ist richtig. Und jetzt stellen wir uns natürlich die Frage, als normale Deutsche, was ist denn ein Vierfürst? Also ist der vielleicht viermal so viel wie ein normaler Fürst? Entweder dick und breit oder mächtig halt. Ne? Nein, ist er nicht, sondern dieser Begriff stammt eigentlich aus Kleinasien. Den hatten die Römer als Fachbegriff eingeführt. Und das bedeutet sozusagen ein Viertelfürst. Also der ist nicht richtig Fürst, sondern er ist nur zu einem Viertelfürst. Der ist, ja, was ist denn das, ein Viertelfürst? Nicht? Ja, da hat man den vier Fürsten eben draus gemacht. Das bedeutet, der herrscht nicht über ein ganzes Gebiet, wie das eigentlich ein Fürst tun würde. Das wäre dann ein König, nicht? Also so ein großes Gebiet. Das gab es auch im Römischen Reich. Das ist dann ein König. Auch wenn der Vasall gewesen war, wie Herodes der Große, nicht? Der die Kinder in Bethlehem umgebracht hat, der war ja König und trotzdem den Römern untergeordnet. Und das hat tatsächlich mit dem Herodes dem Großen zu tun. Der stirbt nämlich vier vor Christus. Jetzt fragt euch dann, wie ist denn das möglich? Also der ist vier vor Christus gestorben und hat trotzdem noch die Kinder in Bethlehem umgebracht. Wie hat er das gemacht? Ist aus dem Grab wieder rausgestiegen, vier Jahre später, und hat die umgebracht. Nein, das hängt einfach damit zusammen, dass man eben nicht ab Jesus angefangen hat zu zählen. Also die Jünger haben nicht angefangen zu zählen oder Maria so jetzt das erste Jahr nach der Geburt, zweite Jahr nach der Geburt, dritte Jahr nach der Geburt, sondern man hat erst so im Mittelalter dann zurückgerechnet. Da war ein Mönch in Deutschland, der hatte zurückgerechnet und hatte sich dann eben ein paar Jahre verrechnet. Und so ist Jesus wahrscheinlich vor Christus geboren worden. Ja, ist ein bisschen schwierig, aber so war es wahrscheinlich. Jedenfalls, dieser Herodes stirbt vier vor Christus und ihr erinnert euch gestern noch an unser Problem, nicht? Das, wie lange waren die in Ägypten? Und wir wissen, sehr wahrscheinlich ist Jesus eben etwa dann so vier vor geboren worden. Das heißt, das war gar nicht lange, dass die warten mussten. Die waren also nicht jahrelang in Ägypten, sondern nur eine relativ kurze Zeit, bis sie wieder nach Israel zurückkommen konnten. Also, vier nach Christus stirbt er und er hat drei Söhne. Er hat eigentlich noch mehr, aber die anderen hat er umgebracht. Und jedenfalls bleiben da, also er hat nicht nur die anderen Kinder umgebracht, er hat auch eigene Familienangehörige umgebracht, weil er Angst gehabt hat, dass sie ihm den Thron streitig machen könnten. Nun gibt es diese vier Fürsten, nicht? Also diese Statthalter, diese Herrscher, und das sind drei Söhne. Da gibt es erstmal den Herodes Antipas, nicht? Der wird hier auch erwähnt. Herodes, Landesfürst von Galiläa, das ist der Herodes Antipas. Den nennt man häufig mit dazu, weil sonst verwechselt man den, denn die anderen Söhne hießen auch Herodes mit zweiten Namen sozusagen. Und dann ist noch Herodes der Große, ihr Vater. Manchmal verwechseln wir das ja auch. Nicht? Dann denken wir, hier ist jetzt der Herodes, ist das derselbe mit dem Kindermord und ist das wieder derselbe, der dann auch Jesus nimmt und dem er vorgeführt wird. Da müssen wir eben aufpassen, das sind verschiedene Herodes. Das ist einfach ein beliebter Name. Nicht? So wie wir sagen würden, Andreas, ja, dann gibt es viele Andreas. Nicht? Und also hier, das ist Herodes Antipas zuerst. Der ist Landesfürst über einen Teil des Reiches, nämlich Galiläa und ein Teil von Perea. Da könnt ihr auf eurer Landkarte in der Bibel nachschauen, das liegt eben auch dort eher im nördlichen Teil Israels. Der regiert bis 39 nach Christus und dann stirbt er. Er ist der Herrscher über den Bereich, in dem Jesus jetzt erstmal auftritt, also den ganzen nördlichen Teil. Das ist dieser Herodes Antipas. Wir merken allerdings das, was ich gesagt habe, da wo Lukas schreibt, etwa in der Zeit von 60 bis 70 nach Christus, da ist er schon lange tot. Also da gibt es den schon gar nicht mehr. Da ist ein anderes Herrschaftssystem in Israel etabliert zu dem Zeitpunkt. Dann haben wir Den zweiten, das ist Herodes Philippus, wird er genannt. Das ist eben der hier als nur als Philippus genannt wird. Hier wird auch erwähnt, wo er herrscht. Der ist eben in Iturea und in der Landschaft Trachonitis. Das ist dann eben etwas weiter südlich. Zum Teil, also er ist auch uns insbesondere bekannt für diejenigen, die schon mal in Israel waren. Da gibt es nämlich Caesarea Philippi. Das liegt relativ in der Nähe, dann also in Richtung Meer ein Stück weit. Caesarea Philippi wurde von diesem Herrscher gebaut. Deshalb mit Namen Philippi. Also Herodes Philippus, der hat eben diese Stadt Philippi gebaut. Und Caesarea hat er sie genannt, weil er den Kaiser ehren wollte in Rom. Der wollte ihm schmeicheln. Und also sagt er Caesar, nicht? Und Philippi, also beide zusammen, wir zusammen, sind ein gutes Team sozusagen, wollte er durch die Stadt, den Stadtnamen ausdrücken. Und deshalb hat er diese Stadt so benannt. Er regiert bis 33 nach Christus, stirbt dann also etwa zu dem Zeitpunkt, wo Jesus auch stirbt. Dann haben wir als dritten den Herodes Archelaos. Der bekommt Judäa, Samaria und Idumea. Er wird deshalb auch von den vielen Juden der damaligen Zeit eben als Idumea verschrien. Also er sei kein richtiger Jude, weil eben sein der Herodes auch ja kein richtiger Volljude gewesen war. Er ist ein schlechter, tyrannischer Herrscher und deshalb regiert er nur relativ kurz. Es gibt viele Aufstände, das ist den Römern zu viel. Dann schicken sie ihre Armee von Syrien her, die setzen ihn ab. Und deshalb, als Jesus auftritt und hingerichtet wird, ist Judäa ja nicht mehr unter diesem Landesfürsten, dem Archelaos, sondern ist er ja unter dem Pontius Pilatus. Also das heißt, der wird abgesetzt, weil er schlecht ist. Jetzt kommt Pontius Pilatus an die Stelle und dann herrscht er in dem südlichen Teil des Reiches Israel. Dann gibt es noch diesen Lysiander, der stirbt etwa 36 nach Christus und der regiert in dem Bereich um Abila und im Süden des Anti-Libanon. Also Libanon, wissen wir ganz im Norden, nicht? Das ist das Land Libanon und die Gebirge Libanon und das, was auf der Seite Israels ist, das ist der Anti-Libanon und da regiert der, also in dieser Region. Das sind alles bekannte Personen zum damaligen Zeitpunkt. Nachdem die dann alle gestorben waren, also vielleicht interessiert euch das auch noch, wie war das zur Zeit denn von dem Lukas, dann ist es so, dass Agrippa, der Erste, der Enkel von Herodes dem Großen, der manchmal auch Herodes Agrippa genannt wird, aber hier nehmen wir mal nur Agrippa, also Agrippa der Erste, der tritt, kommt auf den Thron und der vereinigt wieder all diese vier Fürsten. Also die gibt es dann gar nicht mehr. Es gibt ein großes Gebiet, auch der Pontius Pilatus zieht ab, der ist nicht mehr da und jetzt gibt es ein jüdisches Reich wieder. Und das existiert dann bis 44 nach Christus, denn da stirbt er plötzlich und dann haben die Juden jetzt genug, die Römer genug von diesen jüdischen Herrschern, dann machen sie das alles zu einer römischen Provinz. Dann gibt es wieder einen großen Aufstand, der ist dann 70 nach Christus, da gibt es ja die Eroberung Jerusalems und da ist zwischenzeitlich also nochmal ein jüdischer Herrscher, der dann ihre Macht an sich reißt und danach wieder ein römischer Prokurator. Soweit nur zur Geschichte, damit wir etwa verstehen, was hier überhaupt angesprochen wird. Nachdem Lukas uns einen Einblick gibt in die damaligen Herrschaftsverhältnisse, erwähnt er auch noch Hannas und Kaiphas, die Hohepriester waren, zu diesem Zeitpunkt. Und wir müssen sehen, damals war das mit den Hohepriestern so, dass es eigentlich nur einen geben durfte. Das ist im Alten Testament festgelegt. Können wir nachlesen. Es gibt nicht mehrere Hohepriester. Und deshalb habe ich euch gestern schon die Frage gestellt, wie kommt das, dass der Lukas sich so irrt, der kennt doch das Alte Testament, dass hier zwei verschiedene Priester erwähnt werden, Hohepriester. Nun, es wäre zum einen möglich, dass er sagt, die haben eben im selben Jahr geherrscht. Meinetwegen, der eine herrscht in diesem Jahr, ist Herr Hohepriester, dann stirbt er und dann kommt der nächste dran. Deshalb sind die in einem Jahr. Ja, das ist aber ein bisschen schwierig, weil nämlich die beiden werden auch noch in der Apostelgeschichte erwähnt. Also die leben auch ein paar Jahre später noch. Schwierig, nicht? Vielleicht wäre es ja möglich, dass der eine abgesetzt wird. Im Alten Testament gab es das nicht. Das war auf Lebenszeit Hohepriesteramt. Allerdings müssen wir sagen, zur Zeit des Römischen Reiches, als die Römer in Israel regierten, in der Zeit von 37 nach Christus bis 26 nach Christus, also etwa der Zeit, in der wir jetzt sind, uns befinden, haben 28 verschiedene hohe Priester geherrscht. Die sind nicht alle so schnell gestorben, sondern da haben sich die Leute sehr viel Intrigen. Der eine hat den anderen abgesetzt, dann wurde der, hat man sehr versucht, die Römer mit hineinzunehmen, dass die jemand Neues einsetzen. Sehr viel verschiedene Abwechslungen. Und einer von denen, einer der bedeutendsten, war Hannas, der hier erwähnt wird. Der hat im Jahr von Jahr 7 bis zum Jahr 14 nach Christus war der Hohepriester. Er hatte vier Söhne. Diese vier Söhne sind nacheinander auch Hohepriester geworden. Also hier merken wir schon Intrigen, nicht? Also die alle mit reingedrückt. Als die alle durch waren, dann hat er eben seinen Schwiegersohn, Kaiphas, mit an die Macht gebracht. Und der ist zu diesem Zeitpunkt Hohepriester. Allerdings merken wir, das sind alles Marionetten. In Wirklichkeit steht der Hannas noch dahinter und zieht die Fäden. Und deshalb erwähnt Lukas diese beiden. Wir merken das auch, als Jesus gefangen genommen wird, wird er nämlich zuerst zu Hannas geführt. Komisch, nicht? Warum, wenn er gar nicht mehr Hohepriester ist? Ja, das war eben die graue Eminenz im Hintergrund. Die hat zwar den Schwiegersohn vorgeschickt, nicht? Also hier, du bist jetzt derjenige, der die Krone aufhat sozusagen, aber ich bin derjenige, der sagt, was du tun sollst. Und deshalb erwähnt Lukas hier zu Recht beide. Beide, der eine echte Hohepriester und der andere, der im Hintergrund Hohepriester spielt und eigentlich das gerne selbst sein will. Ihr könnt das nachlesen, das steht in Johannes 18, Vers 13 beispielsweise, dass er zuerst zu Hannas gekommen ist. Wir finden diesen Hannas dann auch nochmal in Apostelgeschichte 4, Vers 6, da müssen sich nämlich die Apostel mit ihm auseinandersetzen. Und wieder, wer wo geschlichtet werden muss, geht es nicht zuerst zum richtigen Hohepriester, sondern wieder zuerst zu dem Hannas. Der will da alles in der Hand haben. Nun, jetzt kommen wir zu dem Teil, also als das alles geschehen war, kommen wir zu dem Teil des Kapitels, wo wir nun mehr von dem Inhalt mitbekommen. Da wird uns gesagt in Vers 2, da geschah das Wort Gottes zu Johannes, dem Sohn des Zacharias in der Wüste. Also wenn ihr das so liest, fallen mir zumindest zwei Dinge dabei auf. Nämlich eines sollte euch bekannt vorkommen, wenn ihr im Alten Testament mal bei den Propheten lest. Diese Formulierung, das Wort des Herrn geschah zu diesem oder jenem. Das ist nämlich tatsächlich eine bestimmte Redewendung. So wurde, wenn ihr das ganze Evangelium durchlest, da steht nicht, dass das Wort Jesu geschah und dann spricht Jesus irgendwas. Nein, das gibt es nicht. Sondern hier ist das eine ganz besondere Bezeichnung, die eigentlich nur gebraucht wurde im Alten Testament, wenn Gott sich einem Propheten mitgeteilt hat. Also dann steht da als Einleitung, das Wort des Herrn geschah. Ist ja auch eine seltsame Ausdrucksweise. Wir gewöhnen uns in Deutschland daran, keiner würde so reden im Alltag, nicht? Das Wort Michaels geschah. Das würde ja keiner sagen. So, dann würde ich sagen, Michael hat gesagt oder so etwas. Und hier merken wir, das ist eine gesonderte Form, eine Ausnahmeform, die nur gebraucht worden ist, wenn gesagt wird, dass Gott sich in seiner Herrlichkeit einem Menschen mitteilt und der das weitergeben soll, also zu einem Propheten. Hier merken wir, wird Johannes nicht als normaler Mensch angesprochen, sondern als typisch alttestamentlicher Prophet. So wird das formuliert. Das Wort des Herrn geschah zu Johannes. Und was wir hier auch merken ist, der Johannes hat sich nicht selbst überlegt, was er predigt, sondern das, was er predigt und weitergibt, ist direkt von Gott eingegeben. Das sagt Gott ihm hier so, was er sagen soll. Das ist also nicht auf seinem eigenen Mist gewachsen. Auch das merken wir hier. Er ist ein typischer Prophet des Alten Testaments, tritt auf, wann Gott es will, und er sagt das, was Gott von ihm will. Ihr könnt das auch vergleichen, wenn ihr wollt, Jeremia 1, Vers 1 und 2. Das finden wir ganz genau dieselbe Formulierung, als Jeremia berufen wird zum Propheten. Und das, was wir hier auch noch sehen, ist dabei, dass er sehr förmlich angesprochen wird. Normalerweise ist nur von Johannes die Rede. Seht ihr auch im ganzen weiteren Text. Später höchstens mal von Johannes dem Täufer oder dem Täufer, nur als solche Bezeichnung. Aber das gesagt wird, Johannes, der Sohn des Zacharias. Nun, erstmal sehen wir, Lukas ist ein Genauer. Ne? Ist also eigentlich nicht Perfektionist, aber genauer. Das heißt, er will genau angeben, es gibt ja viele Johannes. Nein, das ist genau dieser Johannes, von dem ich vorher geschrieben habe, dem der Zacharias hat Gott angekündigt und von der Elisabeth geboren, der ist das. Aber es hat noch mehr damit zu tun, das merkt ihr mich ebenfalls, wenn ihr im Alten Testament vergleicht. Wenn dann irgendeiner der Propheten berufen wurde, dann wurde häufig auch gesagt, das ist der Prophet, der Sohn des so und so. Damit man das festlegen konnte, hier merken wir, richtet sich Lukas, indem er das beschreibt, genau nach dem Muster, wie alttestamentliche Prophetenberufungen abgelaufen sind. Und das ist hier das letzte Mal, dass so etwas stattfindet. Später wird das nicht nochmal erwähnt, in dieser Weise. Und da merkt ihr auch, das deutet darauf hin, noch sind wir in der Ankündigung auf das Handeln Jesu. Noch ist die Verheißung prägend. Das und das wird passieren, wird angekündigt. Und sobald Jesus auftritt, dann ist nur noch Erfüllung. Da wird immer gesagt, so wie gesagt worden ist von dem, so wie gesagt worden ist von dem, so wie Johannes der Täufer gesagt hat, so erfüllt sich bei Jesus. Hier noch Ankündigung, noch einer der Propheten, noch einer, der auftritt wie Elia. Deshalb wird Johannes ja häufig mit Elia verglichen, eben weil er so ein typischer alttestamentlicher Prophet ist, der hier auftritt. Und deshalb auch diese Formulierung eben der Sohn des Zacharias. Es geht nicht nur darum, dass er wirklich Sohn des Zacharias ist, sondern es geht darum, dass dass diese typische Ansage ist, wie sie im Alten Testament üblich gewesen war. Also, hier erfüllt sich die Ankündigung, müssen wir auch sagen, von Kapitel 1, Vers 13 bis 17, denn da wird gesagt, was Johannes tun wird. Der Engel sprach zu ihm, zu Zacharias, fürchte dich nicht, Zacharias, denn dein Geist ist erhöht und deine Frau Elisabeth wird dir einen Sohn gebären und du sollst ihm den Namen Johannes geben. Und du wirst Freude und Wonne haben, und viele werden sich über seine Geburt freuen. Denn er wird groß sein vor dem Herrn, Wein und starkes Getränk wird er nicht trinken, und wird schon vom Mutterleib an erfüllt werden mit dem Heiligen Geist. Also der ist schon vorher da. Und er wird vom Volk Israel viele zu dem Herrn, ihrem Gott, bekehren. Und dann geht es noch ein ganzes Stückchen weiter. Da steht dann, und er wird vor ihm hergehen, im Geist und in der Kraft Elias. Also hier ist hier der Vergleich mit Elia, nicht? Also er wird die Kraft Elias haben. Er wird wie Elia auftreten. Deshalb häufig dieser Vergleich, der gezogen wird. Das wird ja auch angekündigt in Malachi 3, Verse 1 und Verse 23. Da wird nämlich gesagt, Elia wird noch einmal wiederkommen am Ende der Zeiten. Und Elia wird das Kommen des Messias vorbereiten. Deshalb warten die Menschen auch auf Elia. Deshalb antworten die auch, als Jesus die Jünger fragt, was denken die Menschen, wer ich sei? Dann sagen sie, ja, manche denken, du bist Elia, der jetzt den Messias vorbereitet. Aber das war der Irrtum. Der von Malachi angekündigte Elia oder der Geist Elias, der da kommt, das ist Johannes der Täufer. Da hat sich das erfüllt. Also hier merken wir Erfüllung schon des Alten Testaments, Erfüllung auch der Ansage des Engels an Zacharias, der wird kein Wein trinken, der wird in der Wüste sein, der wird das Volk bekehren, der wird wie Elia auftreten, wird auf die Ungehorsam des Volkes Israel hin. Und so weiter. Das ist jetzt schon erfüllt ein paar Kapitel später, eben etwa 30 Jahre später. Das ist ja dazwischen, wird ja nicht mehr sehr viel beschrieben. Was wir auch schon merken ist hier, normalerweise bekamen die Propheten, wurden erst gesalbt mit dem Heiligen Geist, wenn sie berufen worden sind. Wie auch die Könige im Alten Testament. Hier ist Johannes anders. Wir merken nämlich, der Heilige Geist ist schon bei der Geburt da. Das wird ja hier verheißen, dem Zacharias. Der wird schon geführt von Geburt an. Deshalb ja später auch Jesus, der sagt, Elia ist der größte Prophet, nicht Elia, also der Johannes ist der größte der Propheten des Alten Testaments. Weil er eben von Anfang an von Gott vorbereitet wird, von Anfang an vom Heiligen Geist geleitet wird und weil er nicht nur die Aufgabe hat, Prophet zu sein, sondern weil er die Aufgabe hat, Vorbereiter des Messias, Vorbereiter von dem irdischen Leben Gottes selbst zu sein. Deshalb wird er noch besonders herausgehoben. Worauf wir auch noch achten sollten, ist jetzt hier, wo der Startschuss des Auftretens von Johannes dem Täufer geschieht, dass er in der Wüste berufen wird oder in der Wüste sich aufhält. Das wird häufig dazu genannt. Nicht? Also er wird in der Wüste sein, hier wieder in der Wüste, später predigt er in der Wüste. Stellen wir uns die Frage, warum denn? Tja, Wüste ist wieder im Alten Testament ein besonderer Ort, häufig ein Ort der Offenbarung Gottes. Wenn ihr seht, die Offenbarung Gottes war selten irgendwo im Getümmel der Menschen, sondern denken wir zum Beispiel Mose. Wo begegnet ihm Gott bei der Berufung? In der Wüste, an dem brennenden Dornbusch. Denken wir an Elia. Wo hat er seine Theophanie, seine Gottesoffenbarung, wo Gott ihm begegnet? Wieder in der Wüste. Im Berg, Klüften, nicht? Weil die Wüste Israels ist ja keine wie irgendwo in der Sahara. Also große Sanddünen, nicht? Die könnt ihr in Israel vergeblich suchen. Die gibt es höchstens ganz im Süden. Aber da, wo sich der Prophet Elia, wo die Propheten sich aufhalten und wo hier auch der Johannes der Täufer ist, das ist eher Steinwüste. Also wir merken, viele Propheten oder auch Mose hinterher als am Berg Sinai ist, wieder in der Wüste, nicht? Das heißt nicht, dass später wurde Israel auch vorgeworfen, ihr habt einen Wüstengott, nicht? Der hat ja nichts zu sagen in Israel. Nein, das ist nicht richtig, aber häufig ist es so, Gott will, dass die Leute von allem abschalten, dass sie Ruhe suchen. Und manchmal ist es auch so, wenn wir die Gegenwart Gottes suchen, dann können wir das nicht im Alltagsgestürm, wo alles auf uns einstürmt, wir hören Gott gar nicht. Weil wir sind selbst zu sehr mit unseren Gedanken beschäftigt. Unsere Gedanken machen solch einen Lärm, dass sie Gottes Reden übertönen. Und deshalb ist es manchmal gut, sich zurückzuziehen. Irgendwo, wo ich alleine sein kann, wo es still ist, wo ich abschalten kann von der Umgebung. Das ist manchmal wichtig, um auf Gott hören zu können. Und das macht hier Johannes auch. Also in der Einsamkeit, in der Wüste, da, wo er intensiv mit Gott zusammen sein kann, da ist Johannes der Täufer. Es ist der Ort der Asketen, da, wo man Ruhe und Gottesnähe hat. Hier reift er heran, lesen wir in Kapitel 1, Vers 80. Und nach dem Heranreifen ist hier die Erfüllung. Und das lesen wir auch in Jesaja 40, Vers 3. Da wird nämlich gesagt, dass derjenige, der den Messias ankündigt, dass der in der Wüste auftreten wird. Also auch hier nicht nur, weil er Gott sucht, sondern das ist schon vorhergesagt. Jesaja 40, Vers 3. Und dann lesen wir ab Vers 3. Und er kam in die ganze Gegend um den Jordan und predigte die Taufe der Buße zur Vergebung der Sünde. Hier sind mehrere Dinge wieder, die uns auffallen. Oder auffallen sollten zumindest. Zum einen sehen wir, Johannes hat nicht die ganze Zeit nur am Jordan gestanden, hat ein großes Schild aufgestellt, hier Taufe des Johannes. Und dann sind die Leute irgendwann vorbeigekommen und haben sich taufen lassen. Nein, sondern was wir hier lesen ist, er ist herumgereist. Und herumgereist sozusagen in ganz Israel. Denn wenn hier steht, dass er im ganzen Gebiet um den Jordan, ja, wo ist der Jordan? Der Jordan fließt aus dem See Genezareth bis zum Toten Meer. So, das ist die ganze Fläche Israels. Nicht? Im See Genezareth im Norden und bis ganz im Süden beim Toten Meer. Da ist dann Elat heute, nicht? Also ganz im Süden, da fließt das dann ja ins Meer hinein. Da predigt er. Er hielt sich nicht in den großen Städten auf, so können wir schon daraus schließen, aber so um den Jordan herum wandert er vom Norden in den Süden, er predigt den Leuten und der Inhalt seiner Predigt, den lesen wir hier, Taufe zur Buße, Taufe der Buße zur Vergebung der Sünde. Das ist der Inhalt. Also er reist dabei umher. Er ist die Stimme in der Wüste, zu der die Menschen hinauspilgern, so wie wir in Lukas 1, Vers 80 lesen oder so wieder auch in Lukas 7, Vers 24. Da wird er genannt, die Stimme in der Wüste, die zu Gott ruft, wo die Leute umkehren sollen. Er ist auch an das ganze Volk Israel gesandt. Wir lesen das beispielsweise im Vers 18 wieder, in diesem selben Kapitel. Und mit vielen anderen mehr ermahnte er das Volk, also hier das ganze Volk, nicht nur einen kleinen Teil, nicht nur Einzelne, sondern er ist gesandt, ja ganz Israel vorbereiten. Das war die Aufgabe des Elia und hier auch des Johannes des Täufers. Ganz Israel vorbereiten auf die Ankunft des Messias. Er predigt hier die Buße. Das ist eine Erfüllung von Jesaja 40, Vers 3, 4 und 5. Da wird nämlich gesagt, dass genau das der Messias an der Messias-Vorläufer tun wird, die Leute zur Buße bringen, zur Umkehr bringen, um sie dann vorzubereiten, wenn Jesus kommt. Die Taufe selbst scheint aber an den Jordan gebunden zu sein, scheint nirgends anders abgelaufen zu sein. Das wird hier zumindest ja später erwähnt, dass die Leute, wenn sie sich taufen lassen, zu Jesus, zu Johannes dem Täufer kommen, obwohl es damals natürlich auch andere Arten von Taufe gab. Sie hätten irgendein Becken aufstellen können, so wie wir das heute ja in Gemeinden tun. Das haben sie hier nicht getan, sondern es war fließendes Wasser, es war das Jordanwasser, was dort wo getauft worden ist. Was er verkündigt hat, erstmal, was er getan hat, er hat gepredigt und er hat getauft. Das waren die beiden besonderen Eigenschaften, die er gehabt hat. Der Auftrag zur Taufe scheint von Gott selbst zu kommen. Denn wir lesen hier direkt, er hört das Wort Gottes und dann fängt er an zu taufen. Das heißt, er hat sich das nicht selbst überlegt, auch die Taufe als Symbol, als Zeichen war ein Auftrag Gottes gewesen. Er führt das hier auf, was Gott ihm selbst gesagt hat. Und er hat auch diese Umkehr zur Buße, kommt von Gott. Wir finden diese Taufe der Buße häufiger erwähnt, auch in Apostelgeschichte, wo es dann einige gab, zu denen Petrus kommt und die eben nur die Taufe des Johannes hatten. Wo wir schon merken, Taufe des Johannes ist eine andere Taufe als die Taufe, die Jesus durchgeführt hat. Das lesen wir ja auch hinterher, da macht Johannes den Unterschied. So taufe ich, so wird Jesus taufen, eben mit Feuer und Geist. Das wird später kommen. Es stehen allerdings keine genauen Angaben über die Taufe darin. Ich habe euch gestern verschiedene Möglichkeiten vorgestellt. Wenn wir uns Berichte aus der damaligen Zeit anschauen, also wie die Leute sich gewaschen haben, also weil die Taufe ist ja, hat ja eine Ähnlichkeit von dem Symbolwert her von dem Waschen. Das macht auch hinterher Paulus. Der sagt ja, die Sünde wird abgewaschen. Nicht? Das ist das Bild vom Abwaschen der Sünde, was mit der Taufe ganz ähnlich einhergeht. Gewaschen haben sich die Leute meistens nicht, indem sie sich haben untertauchen lassen oder indem sie selbst untergetaucht sind, sondern die haben sich so, naja, bis knietief ins Wasser gestellt und haben sich dann so mit dem, das gibt einen Schwamm, Waschlappen, das gab es nicht, oder mit der Hand einfach so sich gewaschen haben. Das bedeutet, wenn das direkt das Vorbild war der damaligen Zeit, dann hat Johannes der Täufer wahrscheinlich so getauft, er stellte sich daneben und dann stand jemand neben ihm und entweder hat er die übergossen oder bespritzt oder sonst irgendwie was. Das würde dafür sprechen. Je nachdem, an welcher Stelle er vom Jordan getauft hat, war es auch nicht schlecht anders möglich, weil der Jordan stellenweise eben relativ flach ist. Allerdings, es gibt auch tiefere Stellen, von daher, das wäre auch möglich. Eine hundertprozentige Antwort darauf werden wir nicht bekommen können. Allerdings wollte ich hier erwähnen, zumindest es scheint einiges dafür zu sprechen, dass es jetzt nicht eine vollkommene Taufe war, wo sie untergetaucht worden sind. Aber das ist auch nicht sicher. Was nicht heißt, dass die Untertauchtaufe jetzt auch falsch ist. Die ist ja sehr gut. Und Christen des ersten Jahrhunderts sind ja auch dann dazu übergegangen. Aber zumindest wir wissen es nicht hundertprozentig. Und dieses ist ja auch die Johannestaufe. Das ist ja nicht die Taufe, die Jesus hinterher lehrt. Also von daher noch ein gewisser Unterschied. Wenn wir hier von der Taufe zur Vergebung oder zur Buße, zur Vergebung der Sünden lesen, dann erinnert uns das auch an alttestamentliches Umgehen. Da gab es zum Beispiel den großen Versöhnungstag, den Yom Kippur. Und da wurde eben etwas auf die, also von dem Blut zum Beispiel, auf die Bevölkerung, auf die Juden gespritzt zur Vergebung der Sünde. Das ist ja auch wiederum so, Sünde wird vergeben und irgendwas wird mitgeteilt. Hier mit Blut oder jetzt mit Wasser. Also Leute sollen die Vergebung Gottes zugesprochen bekommen. Im Alten Testament, so wie auch schon in dem Kapitel 3, jetzt Vers 16, wird die Taufe hier des Johannes allerdings auch ganz eng zusammengesehen mit der Geistesmitteilung, mit der Mitteilung des Heiligen Geistes. Und eigentlich ist erst die Sünde vergeben kann. Wir merken, dass Johannes der Täufer hat ja eigentlich nicht die Vollmacht, Sünde zu vergeben. Und so müssen wir auch hier sagen, zur Vergebung der Sünde bedeutet, die Buße ist die Voraussetzung zur Vergebung der Sünde. Das heißt nicht, dass die Menschen, die durch Johannes getauft worden sind, Vergebung der Sünde haben. Wir lesen das ja in der Bibel eindeutig, nur durch Jesus Christus kann Sünde vergeben werden. Wir lesen das auch da, wo Petrus den Jüngern des Johannes begegnet in der Apostelgeschichte, die nur die Taufe des Johannes haben. Die müssen eben doch noch zum Glauben an Jesus kommen und doch nochmal getauft werden auf den Namen Jesu, weil sie eben nicht Vergebung der Sünden haben. Also merken wir hier, zur Vergebung der Sünde bedeutet, die Buße ist zur Vergebung der Sünde, ist Voraussetzung dafür, dass die Menschen hinterher bereit sind, die Botschaft Jesu anzunehmen, dass sie bereit sind, auch umzukehren. Das ist die Aufgabe, die Johannes hier übernimmt. Also die Sündenabwaschung und die Geistmitteilung stehen unmittelbar nebeneinander, zum Beispiel auch in Hesekiel. In Hesekiel wird angekündigt, dass die Sünde vergeben wird am Ende der Zeit. Hesekiel 36, Vers 25 folgende. Hesekiel 36, 25. Und ich will reines Wasser über euch sprengen. Das soll am Ende der Zeiten passieren. Hier merken wir wieder, wird das Bild benutzt, was wir hier wie Taufe haben, Wasser besprengen. Also das gab es damals als Bild für die Vermittlung dann des Heils. Ich will Wasser über euch sprengen, dass ihr rein werdet. Von all eurer Unreinheit und von all euren Götzen will ich euch reinigen. Also als Ankündigung hier in Hesekiel für das Ende der Zeiten. Ich will euch besprengen, dass ihr rein werdet von Sünden. Genau das, was Johannes hier tut. Im Hinblick auf das Wirken Jesu. Und dann geht es weiter. Hier sind dann noch bekanntere Verse für uns. Vers 26, und ich will euch ein neues Herz und einen neuen Geist geben und will das steinerne Herz aus eurem Fleisch nehmen, und euch ein fleischernes Herz geben. Ich will meinen Geist in euch geben und will solche Leute aus euch machen, die in meinen Geboten wandeln und meine Rechte halten und danach tun. Also hier die Vorhersage, das wird am Ende der Zeiten passieren. Und das passiert ja genau. Aber wann passiert das erst, dass das fleischerne Herz, das steinerne ausgetauscht wird gegen das fleischerne? Das ist ja auch das, was Paulus aufnimmt im Römerbrief, genau dieses Bild aufnimmt, das passiert durch Jesus Christus. Nur Jesus kann das machen. Und hier merken wir die Besprengung, wie die Vergebung der Sünde, wie der Austausch des Herzens und damit das veränderte Leben, das kann nur Jesus schaffen. Das wird also auch hier bei Johannes nicht durchgestrichen, sondern das ist das, was er aufnimmt. Johannes der Täufer übernimmt nicht, wie im Alten Testament üblich, solche Proselytentaufe. Also wenn ein Heide Jude werden wollte, wurde er getauft und dann konnte er, beschnitten wurde er auch noch, und dann konnte er Jude werden. Das macht er nicht, denn es ist nirgends die Rede davon, dass die Mitglied einer Gemeinde wurden. Oder dass das eine besondere Gruppe war, die Johannes-Synagoge oder sowas gab es nicht. Sondern das waren ganz normale Juden vorher und nachher auch. Das, was er tut, ist nicht solch eine Proselytentaufe. Es ist auch nicht die Taufe und Tauchbäder, wie die Essener sie gehabt haben. Da war jemand sündig und die Essener am Toten Meer, die haben große Taufbecken gemauert und immer wieder, wenn jemand eine Sünde gemacht hat, dann musste er sich untertauchen, sozusagen jetzt wieder rein werden. Das ist aber nicht dasselbe. Denn Johannes der Täufer hat die Leute nicht immer wieder geholt. Also jetzt müsst ihr euch einmal taufen und morgen wieder und übermorgen wieder und immer wieder. Das auch nicht. Also wir merken hier, die Johannestaufe ist etwas ganz anderes, als damals üblich gewesen war bei den Juden. Also hier ist etwas Neues, was Gott ihm hier auch beauftragt, wo Gott ihn damit hineinnimmt. Es geht hier eben auch nicht darum, dass Israel generell erneuert wird, sondern dass einzelne Menschen umkehren, die sich von Gott rufen lassen und dann ihre Taten bereuen und Buße tun. Was sich aus dem Alten Testament noch erfüllt, aus Jesaja 40, Vers 3 bis 5, das ist ja jetzt in den nächsten Versen, 4 bis 5, das können wir heute nicht mehr anschauen, das müssen wir für später aufheben. Aber vielleicht noch eine Sache, neben dem, was ich bisher genannt habe. Also, eines, was ich gesagt habe, ist ja, lasst uns die Welt nicht aufteilen in das ist der Bereich des Glaubens und das ist der Bereich der Welt. Es gehört alles zusammen, egal wo wir leben, egal was wir machen. Das kommt ja später auch noch, wo die verschiedenen Berufsgattungen, Zöllner und die Soldaten kommen und Jesus fragt auch, es gehört zusammen. Das gehört beides zusammen, das Leben. Und das sollten wir auch in unserem Leben verwirklichen. Da, wo wir im Beruf sind, wo wir in der Familie sind, da sollen wir genauso als Christen leben. und nach den Maßstäben leben, wie am Sonntag im Gottesdienst. Das ist eine Herausforderung, die wir haben. Die andere Herausforderung ist, wenn wir mit Menschen zu tun haben, die nicht an Gott glauben, dann gebt ihnen doch auch die vielen Hinweise, die es gibt aus der Welt, der Wissenschaft, der Geschichte, die ihnen helfen können, besser zu verstehen, was Jesus eigentlich wollte und gemacht hat. Als nächstes können wir auch sagen, hiervon, so wie Johannes sich hat gebrauchen lassen, lasst euch so gebrauchen von Gott. Tut das und tut das so, wie Johannes es getan hat. Johannes hat in seinem Dienst nicht auf sich selbst hingewiesen, sondern Johannes hat in seinem Dienst auf Gott hingewiesen, beziehungsweise auf Jesus. Und so soll auch all unser Dienst nicht in erster Linie zeigen, wie toll ich bin, sondern all unser Dienst soll zeigen, wie toll Jesus ist. Das ist das, was Johannes, es gibt so ein Gemälde, ich glaube von Lukas Cranach, so ein ganz bekanntes, da steht dann der Johannes der Täufer unter dem Kreuz Jesu, was er ja eigentlich gar nicht kann, weil er ja schon tot ist, aber auf dem Bild ist das möglich und das ganz Besondere ist eben, der hat so ein Buch in der Hand, da steht dann etwas drauf und dann hat er seinen Finger und er zeigt auf Jesus und darin steht, ich muss abnehmen, er aber muss zunehmen, steht dann auf diesem, weiß nicht, ob ihr das Gemälde mal gesehen habt, ein ganz bekanntes und das ist der Inhalt der Botschaft Jesu, der Botschaft von Johannes. Und das ist so wichtig, auch für uns, wenn wir im Dienst für Gott stehen, das sollen wir ja auch, dann soll das so sein wie der Finger des Johannes, wie der Dienst des Johannes, voller Einsatz, wie Johannes, in der Wüste und da schwitzen und da nur die Heuschrecken essen. Na, das brauchen wir nicht, es gibt hier leckere Sachen zum Mittagessen wahrscheinlich. Wobei, wir könnten das ja machen, könnt ihr die Küche mal anrufen, nicht? Dass wir Johannes den Täufer noch etwas näher kennenlernen. Ja, Honig und Heuschrecken. Ja, also nein, dass wir also auch bereit sind, etwas zu opfern, aber nicht damit die Leute auf uns schauen, sondern alles soll dafür da sein, seht, wie toll Jesus ist. Das soll der Inhalt von all unserem Reden und Tun sein. Nicht seht, wie toll unsere Gemeinde ist, wie toll ich selbst bin oder so, wie toll unsere Familie ist, sondern wie toll Jesus ist. Darauf soll alles ausgerichtet sein. So über Johannes dem Täufer. Ja, und dann werden wir den nächsten Teil seiner Predigt und was er sonst noch den Menschen und uns damit zu sagen hat, werden wir dann in der nächsten Bibelarbeit etwas genauer betrachten. An dieser Stelle möchte ich gerne noch mit euch beten. Herr Jesus Christus, vielen Dank dafür, dass wir dieses Vorbild von Johannes dem Täufer haben, dass wir auch das Vorbild des Lukas haben, der so akkurat und genau nachgeforscht hat, dass wir bis heute wissen können, dein Wort ist zuverlässig. Das, was darin geschrieben steht, stimmt auch überein mit Geschichte und Wissenschaft. Da gibt es keine Trennung. Und vielen Dank auch dafür, dass dieser Johannes so gehorsam war, dass er das getan hat, wo du ihn, wo der Vater ihn beauftragt hat. Vielen Dank, dass er sich so ganz zurückgenommen hat, sich nicht selbst ins Vordergrund gespielt hat, sondern bereit war, in Demut in den Hintergrund zu stellen. Ich möchte dich bitten, dass wir von dem Lukas lernen können und seine Art zu schreiben, und seine Art, die Welt zu sehen und dich zu beschreiben, auf dich hinzuweisen, dass wir auch lernen können, von der Art und dem Dienst des Johannes ganz für dich da zu sein, auch Opfer auf uns zu nehmen, auch das Gespür der Menschen auf uns zu nehmen, wo es nötig ist. Und dass wir dann in unserem Dienst immer wieder daran denken, dich groß zu machen. Wir möchten dich bitten, auch dass du uns größer wirst in dieser Freizeit, dass wir noch mehr von den vielfältigen Facetten deines Wirkens, deines Wesens und deines Willens mit uns, deines Plans mit uns erkennen. Führe du uns durch diesen Tag und benutze du ihn, dass wir dir ein Stück näher kommen. Amen. Falls jetzt noch Fragen aufgetaucht sind zu diesen Versen, die wir heute Morgen angeschaut haben, oder auch darüber hinaus, oder ihr sonst Anmerkungen habt, können wir uns gerne etwas unterhalten. Wir werden dabei uns allerdings so langsam hier nach draußen verlegen, damit die Frauen hier rechtzeitig zur Frauenstunde den Raum frei haben.